Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Beängstigendsten Sachen für Eltern, ne? Wenn die das sehen und dann hören, oh Gott, mein Kind hat da jetzt die Schamlippen sind verklebt. Also das hört sich für viele ganz dramatisch an, ist aber wirklich nicht dramatisch. Und da möchte ich nochmal einen Appell machen. Also da muss man nichts machen.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, das weibliche Geschlecht etwas mehr unter die Lupe zu nehmen, weil wir in der letzten Folge schon das Thema hatten, die Geschlechtsorgane der Jungs, Hoden und Penis. Und heute nehmen wir uns das Geschlechtsorgan der weiblichen Variante vor, die wir wie eigentlich richtig benennen sollten, Vitor.
Genau. Also, es war eigentlich ja spontan, ne, dass wir jetzt dann gedacht haben, ey, wenn wir die Jungs machen, machen wir jetzt auch die Mädels. Aber das passt, weil ganz viele Fragen kommen wirklich immer dazu, zu den Themen, die wir jetzt besprechen werden. Es ist auf jeden Fall so, dass die Begrifflichkeiten richtig sein sollten. Weil ganz viele sagen zu dem weiblichen Genital bei Mädchen immer die Scheide. Medizinisch ist das, und das ist auch in Ordnung, ich sag mal im Deutschen wird das fast immer so genannt, aber medizinisch ist die Scheide das Loch. Also wenn es reingeht, das, die Vagina ist die Scheide. Das ist das deutsche Wort dafür. Das, was man außen sieht, was man ja bei Mädchen, bei dem, ne, wenn sie jetzt nackt sind, sieht, das ist die Vulva. Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Also das, was man sonst so von außen sieht, was meistens Scheide genannt wird, ist eigentlich die Vulva. Und die Scheide ist eigentlich der Schlauch, sage ich mal, der da nach innen geht. Das ist wichtig zu unterscheiden, weil es, wie gesagt, an bestimmten Orten verschiedene Erkrankungen gibt. Verschiedene Sachen, die auffällig sein könnten und deswegen sind da die Begrifflichkeiten wichtig. Im Alltag sagt man im Deutschen die Scheide und da ist mir das auch total egal, wenn die Eltern sagen, also Vulva ist so ein medizinischer Ausdruck, muss man schon sagen, dass es selten irgendwie benutzt wird, also so im Alltag, muss man dann schon sagen.
Vielleicht noch die Anekdote, die du einmal im Podcast erzählt hast, das liegt schon ein paar Folgen in der Vergangenheit. Die Begrifflichkeiten, das machen wir immer zur Aufklärung, das finde ich wichtig, weil Kinder sollten auch wissen, wie die das Geschlechtsorgan richtig benennen sollten, weil es wozu nochmal dient. Das müssen wir an dieser Stelle einfach nochmal wiederholen, weil ich es total wichtig finde.
Genau, also man kann das nennen, wie man will zu Hause, das ist ne, die Schnecke, der Schmetterling oder sonst was. Wichtig ist nur ab einem bestimmten Alter, vor allem wenn Kinder fremdbetreut werden, also wenn sie in die Kita gehen oder zur Tagesmutter, dass die Kinder auch wissen, dass andere Menschen das anders nennen. Ne? Das ist, es geht darum, dass nämlich die um einen Missbrauch, also die Prophylaxe vom Missbrauch sagt immer, dass auch eine Aufklärung stattfinden muss. Man muss jetzt nicht sagen, für was das ist oder so, man muss das Kind nicht aufklären, aber das Kind sollte wissen, dass der Penis Penis heißt und die Scheide zum Beispiel Scheide, weil es kann vorkommen, dass irgendwas passiert, das will keiner natürlich mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn und dann geht das Kind in die Kita zu der Erzieherin und sagt das, ne, der Junge da und da hat irgendwie was mit meinem Schmetterling gemacht und wenn die Erzieherin nicht weiß, dass das der Schmetterling zu Hause bei denen aber das Geschlechtsteil ist, dann wird dem vielleicht gar nicht nachgegangen und dann kann sowas untergehen und deswegen ist ganz wichtig, dass die Kinder wissen, zu Hause sagen wir das und das, aber irgendwie, wenn wir woanders sind oder der Arzt sagt zum Beispiel, das ist die Scheide oder das ist die Vagina oder das ist der Penis, dass sie das wissen, das heißt woanders so und so, aber zu Hause einfach zur Verniedlichung kann man das nennen, wie man will, aber das ist wichtig, damit sowas aufgedeckt wird, wenn sowas, ne, das ist ja auch die Angst von vielen Eltern, dass sowas aber aufgedeckt wird, ne, und deswegen ist da die Begrifflichkeit ganz, ganz wichtig.
Du hattest in der letzten Folge noch den Sachverhalt erklärt. Meistens, wenn du erst einen Jungen bekommst, ist es ein bisschen einfacher, auch von der Hygiene her, da muss ich nicht allzu viel beachten. Das zweite Kind ist in der Pipeline und es ist am Ende ein Mädchen. Jetzt steht der Vater vor allem mit vielen Fragezeichen da. Die Mutter glaube ich eher nicht, sondern eher der Vater. Was ist denn jetzt der Unterschied zu der Intimpflege bei kleinen Mädchen und bei kleinen Jungen?
Bei Jungs ist es, sage ich mal, da kannst du nirgendwo reinlaufen, ne? Also da hast du den Penis, der hat die Vorhaut, das ist meistens zu und deswegen und unten ist der Hoden, das heißt, es kann nicht irgendwie in irgendeine Ritze, die Vorhaut ist meistens verklebt noch, das heißt, da kann nichts Großes passieren, aber es ist halt so, dass bei Mädchen, dadurch, dass ja der vaginale Eingang, dann gibt's die äußeren Schamlippen, wenn man die ein bisschen auseinander macht, dann kommen die plötzlich die inneren Schamlippen, also es gibt ganz viele Falten und Löcher, wo sich zum Beispiel Stuhlgang, ne, das heißt, jeder, wenn man ein Mädchen hat, wenn die dann Kaka gemacht haben, dann ist das wirklich überall, auch bis vorne hin. Und da ist halt immer wichtig, dass man halt auch wirklich richtig sauber macht, ne? Dazwischen, dass man sauber macht und dass man einfach dass das einfach da an der Stelle auch sauber gemacht werden. Was das Thema Sauberkeit angeht, kommen wir aber später nochmal, wenn wir um die Labiosynechie, also die Schamlippenverklebung geht, da geht's nämlich, da ist nochmal wichtig, die Hygiene. Aber da ist es, wie gesagt, wichtig, weil ich sehe das manchmal, wenn ich die Kinder dann untersuche, dann sage ich auch manchmal, also gar nicht böse gemeint, aber sage ich mal, gucken Sie hier, ist noch ein bisschen dreckig, da bitte auch sauber machen, weil ich sehe, dass manche Eltern dann dort nicht hingehen wollen oder Angst haben, was zu verletzen und so, aber es muss halt, ne, jetzt tief in die Scheide natürlich nicht, aber der Eingang oder so die Seiten, dass man da auch sauber macht.
Und was gehört jetzt genau zur Intimpflege? Also mit Seife, mit nicht mit Seife, was rätst du?
Also es ist ja, kommt auf die Kultur an. Es gibt in manchen Ländern, da ist es ganz klassisch, dass das Mädchen jeden Abend, egal wie alt das ist, schon als kleines Mädchen, muss das Mädchen abend, bevor sie ins Bett geht, sich die Scheide sauber machen. Mhm. Während die Jungs das nicht machen müssen. Das gibt's. Also in Portugal ist das zum Beispiel ganz häufig, in südländischen Ländern ist ganz häufig, dass das Mädchen, das ist schon so ein Ritual, da geht man, bevor man zu Bett geht, wird dann untenrum sauber gemacht mit Wasser und sonst was. Und bei den Jungs ist das, klar, wenn die jetzt ganz klein sind und sich vollgekackert haben, aber sonst ist das da eher nicht so. Also das ist schon irgendwie kulturell auffällig, muss man sagen, aber grundsätzlich reicht Wasser. Also man sollte auch keine Shampoos benutzen, nichts Aggressives, nichts stark Duftendes. Also gerade so Kindershampoos können ja manchmal nach Pfirsich oder sonst was riechen. Und das kann den den pH-Wert, der da unten ja wichtig ist, auch zerstören. Das kann auch eine Reizung machen, sodass man eigentlich sagt, Wasser reicht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt unbedingt irgendwas haben will, kann man mal so ein Kindershampoo, was wirklich neutral ist, benutzen. Aber eigentlich reicht klares Wasser.
Und wie oft? Du hast vorhin gesagt, dass es jetzt Portugal jeden Abend der Fall ist. Muss es?
Also,
oder ist es übertrieben?
Also wir duschen ja auch jeden Tag eigentlich, ne? Und deswegen ist es so, dass man sagt, okay, einmal am Tag kann man das sauber machen, aber wie gesagt, jetzt nicht irgendwie ein Riesenritual mit Shampoo und da waschen und sonst was, ne? Warum soll ich mir nur die Scheide waschen und unter den Armen nicht? Also das ist irgendwie, ne? Deswegen sagt man einfach, entweder wenn ich dusche, dann ist das auch okay, dann muss ich nicht extra da irgendwie Riesenreinigung machen. Und wenn jetzt gerade, wenn man Windeln hat, dann macht man ja meistens irgendwie mit den Feuchtetüchern überall sauber. Sind das eher Schulkinder, oder Kleinkinder, die dann schon alleine auf Toilette gehen, dann kann man abends vorm Schlafengehen schon sauber machen, aber ich würde keinen großen Unterschied zwischen Junge und Mädchen machen. Ne? Irgendwie wird einem dann immer suggeriert, das Mädchen ist da unten immer dreckig und der Junge nicht, also alle müssen mal sauber gemacht werden. Duschen oder Baden wird sowieso überbewertet, muss man sagen. Einmal die Woche würde eigentlich von der Hygiene reichen.
Wie oft steckst du deine Kinder in die Badewanne?
Also in die Badewanne, also kommt drauf an, wenn wir jetzt unterwegs waren und draußen Matsch oder sonst was, dann, wenn die wirklich dreckig sind. Ansonsten versuchen wir, also richtig Badewanne, weil Badewanne dann 1 bis 2 Mal die Woche. Ansonsten, wenn die also machen sie sich halt so, machen wir die so sauber. Die sind jetzt schon eigentlich so, dass die auch selbst sich sauber machen, aber eigentlich so richtig baden oder ne, in die Badewanne, wo sie dann noch Ewigkeiten, eigentlich 1 bis 2 Mal die Woche maximal.
Ja, wird seltener vor allem, ne?
Ja.
Man hat doch keinen Bock, so, dann immer abends alles wieder wegzuräumen.
Ja, eben, und das ist ja, die wollen ja auch spielen, ne? Man selbst will ja einfach schnell zack, zack machen und die wollen ja da auch noch ein bisschen sitzen und sowas. Und deswegen verschieben wir es eigentlich meistens aufs Wochenende, dass man dann, da hat man ein bisschen mehr Zeit.
Macht mir genauso. Ja. Am besten so, wenn du Samstagabend auf die Uhr guckst und denkst, boah, zäher Tag, komm, baden. Jetzt alle
ja,
in die Badewanne.
Ja, genau, das
haben
ist das, genau,
dann
so
hast du es in
auch.
Einem Bereich, oder, da hast genau. du Ruhe, bist du genau, dann irgendwann, merkst, es geht jetzt hier völlig in eine falsche Richtung. Der erste muss
baden,
jetzt raus
baden,
und dann der
baden
zweite.
Geht immer. Ja. So machen wir es auch. Ja.
Bei den Jungs haben wir in der letzten Folge ja von dir die Tipps mit auf den Weg bekommen. Man kann mal abtasten, ob alles da ist. Da ging es darum, wenn der Hoden mal hochrutscht oder bei einer Phimose, wenn die Vorhaut eben sich nicht zurückziehen lässt, was man ja auch vermeiden oder nicht machen sollte, sondern der Sache auch Zeit geben, wenn es eben verengt ist. Was kann ich denn da beim weiblichen Geschlecht überhaupt machen, wenn ich jetzt mich da als Vater sehe? Ich habe zum Beispiel 3 Jungs, ich kann mich da jetzt nicht so ganz gut rein verdenken, aber ich glaube, ich würde in der Anfangszeit sehr verschüchtert und sehr unbedarft an die Sache rangehen, glaube ich.
Genau, also das ist ganz häufig so, aber man denkt immer, die Väter sind da eher so ein bisschen, aber ganz, also auch die Frauen, also auch die Mütter sind da eher vorsichtig, wenn es um das, wie gesagt, wenn es um das weibliche Geschlecht geht, wenn es um Saubermachen geht. Wichtig ist halt einfach, dass man, also das machen wir Kinderärzte ja bei jeder Vorsorge, gucken wir eigentlich, ne, bei den Babys sowieso und dann später, wenn das Kind das möchte auch, also außer man schaut, das Kind hat da irgendwas, dann muss man sowieso, schauen, aber schauen wir uns immer das Genital an und bei den Mädels vor allem, ne, also klassischerweise haben ja die Mädels, gerade die kleinen Babys, die haben halt sehr, sehr dicke Schamlippen, also äußere Schamlippen. Das heißt, man sieht innen, man sieht die kleinen inneren Schamlippen und sowas, das sieht man gar nicht. Das heißt, man sieht nur so 2 große Schamlippen und wir Kinderärzte, wir schauen dann immer einmal, dass manche Mütter sagen das auch, weil sie dann mal richtig sauber gemacht haben und das gesehen haben, dass wenn man dann die Schamlippen, die äußeren ein bisschen aufmacht, sieht man eigentlich die kleinen inneren und dann würde man auch den Scheideneingang sehen, also das kleine Loch, wo es dann reingeht. Und bei manchen Mädchen ist dieses Loch verschlossen. Das heißt, die inneren Schamlippen sind da, wo eigentlich das Loch sein sollte. Die sind natürlich nicht komplett verschlossen, weil sonst könnten die Mädels nicht pinkeln. Aber die sind teilweise verschlossen. Also da, wo man das Loch sehen würde, sind die inneren Schamlippen miteinander verwachsen. Das heißt, man macht das auf und man muss dann schon ganz genau hingucken. Und das ist immer eine sehr, also nicht absurd, aber es ist manchmal eine sehr komische Situation, weil ich dann den Eltern sage, so bei der Vorsorge sage ich dann immer so bei den kleinen Babys, ne, 3, 4 Monate oder ein halbes Jahr, sage ich ja, ah, sie wissen, dass ihr Kind eine Schamlippenverklebung hat. Wenn ich das Kind jetzt zum Beispiel zum ersten Mal sehe, dann sagen die, hä, nee, dann sage ich, kommen Sie mir her und dann zeige ich denen das auch. Dann sage ich, kommen Sie mal her und dann mache ich einmal die Schamlippen, die äußeren auf und dann sieht man wirklich, da wo eigentlich das Loch ist, ist eine Haut, die ist zusammengewachsen und da sieht man so einen helleren Strich und dann sage ich, sehen Sie, da ist normalerweise das Loch und das ist verklebt. Und das kommt gar nicht so selten vor. Ursächlich ist ein Östrogenmangel an der Stelle. Also ne, das weibliche Hormon sind Östrogene und es gibt 2 Phasen. Es gibt die also Ruhephase der Hormone nennt man das bei Frauen. Und das ist einmal vor der Pubertät, das ist die Ruhephase und dann, wenn die Frau irgendwann nicht mehr ihre Tage hat, also wenn dann die Menopause ist, na, wenn die Wechseljahre da waren und die Frau hat dann irgendwann nicht mehr ihre Periode, wenn sie erwachsen ist, also älter ist, dann fängt ja auch die hormonelle Ruhephase an. Das heißt, in diesen Phasen hat man einen Östrogenmangel und das ist ein natürlicher Mangel, das ist jetzt nichts Krankhaftes. Und bei manchen ist dann der Östrogenmangel aber an der Stelle, an der Scheide, dann doch ein bisschen höher, sodass dann es zu diesem Verschluss kommt. Und das ist jetzt keine Fehlbildung, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie was falsch gebildet worden oder so. Das ist vollkommen alles in Ordnung, alles intakt. Das ist nur diese inneren Schamlippen sind einfach nur verklebt. Das liegt daran, dass das Östrogen macht, dass das alles sehr stark durchblutet ist. Und in dieser Ruhephase, wo ja das Östrogen dann fehlt, ist das nicht mehr so stark durchblutet. Das heißt, kleine Verletzungen, kleine Reizungen einfach führen dazu, dass das dann nicht mehr, gut durchblutet ist und gut abheilen kann, sondern es führt dann zu einer Verklebung. Und das kann dann manchmal schon direkt bei Geburt sein oder erst im Laufe der ersten Monate entstehen. Und dann hat man diese Verklebung. Wenn man weiß, dass dieser Östrogen Mangel daran schuld ist, habe ich ja gesagt, es ist ja auch wegen der Hygiene, hatten wir ja am Anfang drüber geredet, ne, dass ich gesagt habe, da kommen wir nochmal drauf hin. Es gibt Hinweise drauf, dass übermäßige Hygiene, also übermäßiges Waschen mit Shampoos, mit irgendwelchen aggressiven Seifen oder sowas oder zu starkes Reiben an dieser Stelle dazu führen kann, dass natürlich kleine Mikroverletzungen da sind und die dann zu dieser Verklebung erst recht führen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass zu wenig Hygiene, also gar nicht waschen, und waschen meine ich jetzt mit Wasser oder so, dass das auch dazu führen kann oder ein begünstigter Faktor sein. Also man muss eine gute Mitte finden und wie gesagt, Wasser reicht aus und nicht zu aggressiv drüber wischen, sondern eigentlich ganz leicht nur mit Wasser und an der Stelle eher tupfen, damit man dort nicht irgendwie kleine Verletzungen, die man jetzt mit dem Auge nicht sieht, aber die können dann tatsächlich zu dieser Labiensynechie, also Schamlippenverklebung führen. Das ist eines der häufigsten und auch eine der beängstigendsten Sachen für Eltern, ne? Wenn die das sehen und dann hören, oh Gott, mein Kind hat da jetzt, die Schamlippen sind verklebt. Also das hört sich für viele ganz dramatisch an, ist aber wirklich nicht dramatisch. Und da möchte ich nochmal einen Appell machen. Also das ist auch, da muss man nichts machen. Also früher hat man da gleich ganz viele Salben drauf geschmiert und sonst irgendwas. Heute weiß man, man wartet ab, man macht gar nichts, weil in dem Moment, wo die Kinder dann irgendwann in die östrogene Phase kommen, dann mit 8, 9 Jahren, wenn das dann langsam anfängt, dann öffnet sich das spontan. Außer wenn das Kind Probleme hat, immer wieder Blasenentzündung hat oder sonst irgendwas, dann kann man das vorziehen, die Behandlung. Und die Behandlung ist ganz einfach, und das ist das Häufigste, was super hilft, ist, da ist ja ein Östrogenmangel. Das heißt, man kann mit einer Östrogensalbe direkt an der Stelle, wo das verklebt ist, ein-, zweimal täglich drauf machen. Und das führt dann dazu, dass das einfach dann sich irgendwann öffnet, ne? Weil der Mangel wird dann behoben. Kann natürlich, wenn man das zu früh macht, wieder zugehen. Deswegen wartet man da ab und wirklich nur in dem Fall, wenn es wirklich Probleme macht. Ansonsten muss man da heutzutage nichts machen. In seltenen Fällen muss man das mal chirurgisch rangehen. Aber das ist, wenn die Kinder dann schon in der Pubertät sind und es da andere Probleme gibt.
Aus deinem Praxisalltag heraus, was begegnet dir noch für Hinweise, die du uns heute mit auf den Weg geben willst, die gar nicht so dramatisch sind, aber vielleicht dramatisch aussehen in der Offenbarung, also, wenn die Eltern das erste Mal entdecken?
Genau das. Also was auch sehr häufig ist, ist Ausfluss. Also jede Frau weiß, dass eine Frau hat Ausfluss. Und auch Kinder können Ausfluss haben, ne? Die sind dann manchmal ganz erstaunt, wenn dann so ein 8-jähriges Mädchen dann irgendwie ein bisschen Ausfluss hat vaginal. Das darf sein, solange das jetzt nicht irgendwie eitrig oder natürlich irgendwie so ist, ne? Aber so ein normaler weißlich-gelblicher Ausfluss ist ganz normal. Und was auch sehr häufig ist, ist natürlich, was Eltern denken, was Kinder häufig haben, was aber dann nicht so ist, ist der Vaginalpilz. Weil viele sagen, oh, die juckt da so und irgendwie hat die da so Juckreiz, sie hat bestimmt einen Pilz. Und das ist immer das klassische Alter, das sind dann immer so die 4-5-jährigen Mädels oder manchmal ein bisschen jünger, ja, so 4-5-jährige Mädels, die dann immer irgendwie doch sagen, ah, das tut so weh da unten und irgendwie das juckt und dann müssen die kratzen und dann wachen die manchmal auf und weinen, weil es ihnen wehtut. Und dann sagen die immer, ja, die hat da so einen Juckreiz, das ist bestimmt ein Pilz. Und dann sage ich immer, und das ist wirklich jetzt ein Take-Home-Message. In der Ruhephase, in der östrogenen Ruhephase, kann eine Frau oder ein Mädchen kein Vaginalpilz haben. Das geht medizinisch nicht. Weil ein Pilz braucht Östrogen, und damit er sich freut und damit er Party feiern kann und damit er sich vermehrt. Und deswegen haben Frauen, die menstruieren, und Frauen, die schon Kinder bekommen haben, also erwachsene Frauen, die haben einen Pilz, wenn sie vielleicht irgendwie Antibiotikum genommen haben oder sonst, die können ihren Pilz haben. Aber ein Kind, was noch nicht östrogenisiert, also noch nicht in der Pubertät ist, kann keinen Pilz haben. Das geht gar nicht. Und das andere ist, Weil jetzt sagen viele, ja, aber mein Kind hatte aber einen Pilz, als es ein Baby war. Das ist kein Vaginalpilz, sondern das ist ein Hautpilz, der im Windelbereich entsteht. Und da ist es auch so, dass gerade die ganz Kleinen, die Neugeborenen, haben ja häufig noch die Östrogene der Mutter. Ne? Das sieht man daran, dass sie dann zum Beispiel ein bisschen Brustschwellung haben und so. Manche Mädchen können nämlich dann auch bestimmte Sachen als Neugeborenes haben, nämlich sie können eine Periode haben. Mädels, wenn sie auf die Welt kommen, ne, das ist auch sowas Erschreckendes, weil du sagtest, was kommt noch irgendwie Erschreckendes und ist gar nicht so schlimm, das fällt mir gerade ein, ist Babys, wenn die auf die Welt kommen, in den ersten 4 bis 8 Wochen können sie vaginal bluten. Und das ist für ganz viele ein Schock, weil sie dann ein kleines Baby haben, was 4 Wochen alt ist und dann kommt Blut aus der Scheide und dann kriegen die Eltern natürlich eine riesen Angst und denken, um Gottes Willen, was ist hier los?
Ja.
Aber das ist vollkommen normal, weil das kommt einfach durch die Hormonübertragung unter Geburt oder kurz vor Ende der Geburt, haben die Kinder, wie gesagt, diesen Östrogenüberfluss und das führt dann zu so einer Mini-Pubertät. Ne? Die kriegen dann, ne, die Brustdrüse kann ein bisschen anschwellen, die können vaginalen Ausfluss haben, richtig weißlich-schleimigen Ausfluss aus der Scheide. Und manchmal auch bluten und solange langsam die Werte dann wieder abfallen im Blut, verschwindet das auch wieder und hört komplett auf. Aber das ist etwas, wo viele Eltern wirklich sich erschrecken.
So in deiner Praxis, du siehst sehr viel. Was ist denn mit am häufigsten? Waren das jetzt schon die 2 Dinge, die am häufigsten dir entgegengetragen werden?
Die Labiosynechie, die vaginale Blutung bei Neugeborenen, bei Mädels, die ganz normal sind und dieser Pilz, wie gesagt, am häufigsten ist, dass diese Mädels, ne, die kommen dann immer, also die Eltern kommen dann mit den Kindern und sagen, ich glaube, die hat einen Pilz, die juckt da immer und das ist wirklich auch ein Appell an alle, bitte, wenn die Mädels irgendwann anfangen und sagen, oh, das juckt da oder sich manchmal nachts wach werden und sowas, ne, dann sage ich immer, und das hat mir einmal eine Kindergynäkologin gesagt, und seitdem ich das empfehle, ist das fast kein Thema mehr, weil es kamen so viele Mädels in diesem Alter mit 4, 5 Jahren, die dann immer gesagt haben, oh, das Kind wacht auf und das tut weh, oder die tagsüber, die kommt immer und sagt, juckt da die ganze Zeit, die hat da einen schlimmen Juckreiz. Und dann sage ich immer, wechseln Sie von diesen schrecklichen Unterhosen, die für Mädels, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, die haben nämlich so einen ganz, ganz, ganz krassen Gummibund rechts und links und dann ist da aber immer so eine Bordüre. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, so eine Nahtbordüre, so eine, wie so eine kleine Spitze oder ne, so ganz dick genäht ist es an der Stelle und das führt ganz häufig, ne, die Unterhose ist am Anfang eng, aber im Laufe des Tages lockert die sich, dann rutscht die dauernd hinten hin und her über die Scheide und das führt zu, über die Vulva natürlich, da vorne und das führt zu Reizung und dann irgendwann ist das überreizt und tut richtig weh den Mädels und deswegen sage ich da immer, kaufen Sie Panties, ne? Es gibt so wie so kleine Boxershorts für Mädels, ne? Die sind dann so ein bisschen Panty-mäßig, so mit so einem kleinen Bein und in dem Moment, wo die das haben, ist bei 90% der Mädels die Symptomatik weg. Dieses ganze manchmal wochenlange immer wieder aufstehen und Aufwachen und tagsüber und ganz ist einfach weg, weil sie einfach diese Panties haben, es reibt nicht dauernd vorne, es führt nicht zu Überreizung und es ist sofort weg. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, wenn das ein Problem ist, bevor ihr da irgendwie Riesencremes und sonst was macht das, weil ein Pilz kann die nicht haben.
Liegt es daran, dass die einfach wahnsinnig viel im Netz unterwegs sind und sich dann verkehrt schlau googeln?
Die Eltern, meinst du?
Ja.
Nein, also es ist natürlich so, ne, wenn die sagen, da juckt's, dann ist es ja meistens auch ein bisschen gerötet von außen und dann da rennst du ja häufig nicht gleich zum Arzt, ne, sondern da machst du ein bisschen Bepanthencreme oder genau. Dexpanthenolcreme oder ein bisschen Zinksalbe. Hast vielleicht noch eine Windelsalbe, die du vorher immer benutzt hast und dann machst du halt das drauf und guckst, ob es besser wird. Aber es führt nicht zu einer Besserung, weil es immer wieder auftaucht und meistens eher schlimmer wird, sodass man dann irgendwann dann doch zum Arzt geht. Und dann ist manchmal die Lösung total einfach und dann sagen die Eltern, ey, das war, wir haben einmal die Unterhosen gewechselt und es war nie wieder ein Thema, weil, wie gesagt, wie häufig ist dann die Unterhose zwischen den Schamlippen dazwischen und, ne, und mit diesem Gummibund, klar, dass das dann irgendwann gereicht ist, ne? Und deswegen ist das eigentlich immer ein guter Tipp, der dann fast immer zur Linderung führt.
Ja, cool. Gut zu wissen. Keime und Bakterien. Wie kann ich das denn vermeiden, dass die eben nicht in diesen sensiblen Bereich eindringen?
Also man muss einfach sagen, eigentlich ist es die Darmflora, das ist das falsche sondern vorne, die Vaginalflora, ist eigentlich vom pH-Wert so, dass da jetzt nicht, da ist eine normale Bakterienflora, aber richtige Infektionen kommen da eigentlich kaum vor, muss man sagen, weil da geht ja nichts rein, jetzt wie bei der erwachsenen Frau und beim Geschlechtsverkehr und so dass da eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einmal, das kann ich gerade erzählen, einmal, da war ich noch in der Klinik, einmal ein Kind gehabt, was wirklich Ausfluss hatte, die war 5 oder 4 und die kam mit eitrigen vaginalen Ausfluss. Irgendwann abends kam die so nach der, es war Wochenende, ich hatte Dienst und dann kam die. Und dann habe ich dieses Kind angeguckt und die Familie war im Verhältnis, waren total normal und sowas. Und die Mutter sagt, die ist plötzlich, wir haben sie hingelegt und plötzlich wird sie wach und hat plötzlich starke Schmerzen. Und dann haben wir geguckt und dann hatte sie, war so blutig und eitrig aus der Scheide. Und dann sind die natürlich gleich ins Krankenhaus und dann haben wir geguckt und erstmal war da nichts Auffälliges so von außen zu sehen und als ich dann mit ihr zusammen, mit der Mama und so, haben wir uns dann die Scheide auch noch gemeinsam angeguckt und dann hatte ich das Gefühl, ich sehe etwas Blaues in der Scheide, also am Scheideneingang und dachte so, was ist das? Ist da irgendwas drinne? Und dann war da ein Lego-Stein drinne. Das Kind hatte aus Spaß im Spiel sich einen Legostein in die Scheide geschoben und das darf man nicht unterschätzen. Die machen das jetzt nicht als Stimulation oder sowas, sondern da ist ein Loch, genau wie die Kinder sich das in die Nase stecken und ins Ohr, können sie sich das da unten auch reinschieben. Viele denken, oh Gott, was ist mit dem Jungfernhäutchen? Jungfernhäutchen ist jetzt keine Haut, die durchgehend ist, sondern die hat Jungfernhäutchen? Genau, selbst das hat ja ein Loch und das ist sehr elastisch, da reißt nicht gleich alles, aber sie hatte sich aus Spaß irgendwie da was reingesteckt, hat es dann vergessen, ne, hat dann weitergespielt, hat sie nicht gestört und das hat dann tatsächlich, der Körper hat dann versucht, das abzusondern und hat sich dann entzündet. Aber ansonsten habe ich da, glaube ich, noch nie so eine richtige Entzündung gesehen.
Richtig, wickeln ist ja immer so ein Thema, gerade nach dem Stuhlgang, dass man dann immer die Faustregel von hinten nach vorne wischt oder wie muss ich
okay.
das?
Okay, also ja, also das ist, also ich sag mal so, beim Wickeln, da ist irgendwie, also ich würde sagen, da ist Hopfen und Malz verloren. Also gerade bei den Kleinen, da ist ja der Stuhlgang meistens überall, wenn er noch sehr dünn ist. Wenn die natürlich älter sind und die machen schon, sage ich mal, nur noch hinten Kacker, dann gilt immer, und das müssen alle wissen und auch die Väter und die Mütter, weil manche Mütter wissen das auch nicht, immer von vorne nach hinten. Also ne, vorne ist sauber, hinten ist dreckig das Popoloch, sodass man immer von vorne nach hinten. Deswegen ist ja auch die klassische Zeit der Blasenentzündung, wo die Mädels mit ihrer Blasenentzündung kommen, sind entweder die Pubertierenden nach dem Geschlechtsverkehr oder die Kleinen, die Vierjährigen, die alleine dann auf Toilette gehen und sich halt einfach schnell falsch abputzen. Ne? Die machen dann die Beine auf, machen dann einfach zack, zack, zack mit dem Toilettenpapier von hinten nach vorne und dann haben die halt kriegen die ihre Blasenentzündung, weil die Keime. Ne? Und deswegen immer, wenn ich so kleine Kinder habe, kleine Mädels mit einer Blasenentzündung, wo es dann rauskam, dann zeige ich denen immer einmal, wie wir uns auf der Toilette abputzen. Nämlich vorne die Beine zu und dann immer hinten. Weil wenn ich vorne die Beine zumache, nach dem Pinkeln, dann komme ich auch nicht in Versuchung, zwischen den geschlossenen Beinen irgendwie reinzugehen, sondern dann muss ich von hinten abputzen. Und deswegen immer sage ich immer, nach dem Pinkeln, Beine zu und dann nimmst du das Klopapier und dann guckst du, wo kannst du lang. Vorne geht nicht, also hinten. Und dann macht man es automatisch richtig, weil von hinten sich abputzen und dann noch nach vorne, das geht gar nicht. Und dann macht man es automatisch richtig.
Wieder zum Ende der Folge noch eine Take-Home-Message oder vielleicht ein Appell an die frisch gebackenen Eltern oder an die Eltern, die gerade auf dem Weg sind, alles richtig zu machen, wie wir alle.
Genau, also ein Appell oder ein Take-Home-Message wäre, dass wir sagen, also dass man keine Scham hat, darüber zu reden und das auch beim Namen zu nennen, ne? Weil wenn ich dann manche habe, die sagen, ja, da unten und so und dann, das ist schwierig, ne? Dann kann das manchmal zu Missverständnissen kommen und so, klar, vielleicht will ich vorne nicht an der Anmeldung während 500 andere Leute vielleicht mitzuhören, sagen, mein Kind hat da unten Juckreiz und so, aber dass man dann, wenn man im Zimmer ist, das ist, finde ich, immer manchmal, also finde ich schwierig manchmal, dass ich das erstmal wie so ein Detektiv erstmal mich auf die Suche machen muss, was ist denn das Problem, wenn man da ganz klar sagen kann, da unten ist an der Scheide ist der Juckreiz oder an der Vagina oder Vulva, wie man es auch nennen will, dann ist das ganz klar, dass man da keine Scham haben muss, mit dem Arzt drüber zu reden, damit auch dem Kind auch einfach schnell geholfen werden kann.
Die nächste Folge, was legen wir hin? Wir haben mit ganz vielen, bevor wir hier diese Folge aufgenommen haben, ist nämlich sehr spät schon, wir gehen gerade auf die 11 Uhr abends zu, waren wir noch einmal live auf Vitors Instagram-Kanal, den ich euch übrigens herzens empfehlen kann. Der heißt KidsDoc, ganz einfach geschrieben, wie man schreibt, wollte ich schon sagen, wie man spricht, yeah. So ist es richtig. Und haben euch Fragen gestellt, was soll denn die nächste Folge werden? Weil wir waren kurz live auch mit diesem Podcast heute. Und das Thema war Rheuma.
Ja, Rheuma ist halt ein großes Feld. Deswegen muss ich mir überlegen, ob wir es noch mal ein bisschen eingrenzen und vielleicht uns spezifische Bilder oder typische Sachen raussuchen, wo man, sag ich mal, wo man den Eltern was mitgeben kann, dass man sagt, achtet da drauf. Genau, schauen wir uns an. Wie gesagt, Rheuma ist das Überthema und wir schauen uns nochmal genau dann bestimmte spezielle Krankheitsbilder an.
Ja, weil es waren gute Sachen dabei. Autismus, die Sachen über den Kopf, die Ticks, Verspannung bei Kindern, Pubertät, Schweißgeruch bei Kindern, Handy ja. und Spielsucht, das haben wir mal ausgeklammert, da können wir wenig genau. zu sagen. Trauer bei Tod finde ich auch eine ganz interessante und emotionale Folge und das Thema Rheuma.
Ja, und noch ein Thema, was stand, was auch unbedingt kommen wird, ist Diabetes. Weil, wie erkenne ich einen Diabetes bei Kindern? Also ein Typ 1 Diabetes, nicht der Altersdiabetes, wobei der auch immer häufiger vorkommt bei Kindern, die übergewichtig sind. Aber der Typ 1 Diabetes vor allem, wie erkenne ich den? Wie wird der behandelt? Was gibt's da? Gibt's richtig interessante Studien. Das wird gut.
Vitor, dein Podcast, dein letztes Wort für heute Abend.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und mit Gerrit.
Und ich freue mich auch und bedanke mich, dass wir wieder so nah bei euch im Ohr heute zu Gast sein durften.
Tschüss.
Tschüssing.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt's immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt's natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber, bis gleich.